So, nochmal guten Morgen. Ich habe vor einiger Zeit in der Zeitung gelesen und ich habe mich mit Fitnessstudio beschäftigt, weil ich da eigentlich selber hin müsste. Und da habe ich eben einen Artikel gefunden, wo drin stand, dass besonders im Januar und im Juni die meisten Eintritte in Fitness finden. Finde ich auch nachvollziehbar. Im Juni, okay, die Leute, die wollen irgendwie eine Sommerfigur hinkriegen, dass das mit dem Sommer und mit dem Urlaub alles hinhaut. Und im Januar, gut, Januar, da ist halt ein Jahreswechsel und dann macht man sich neue Vorsätze. Wie geht's von jetzt an weiter? Und da gibt es dann die meisten Eintritte. Im selben Artikel stand aber auch, dass im März und im August die meisten Austritte aus den Fitnesszentren sind. Und das ist auch interessant, weil irgendwie muss da ja eine Verbindung stehen, eine Verbindung sein. Und ich kann es auch ein bisschen nachvollziehen. So nach 1-2 Monaten merkt man, dass das mit dem Fitnessstudio vielleicht doch nicht ganz so einfach ist, wie man es sich vorgenommen hat. Bei den ersten Malen geht man hin und ist motiviert, aber man merkt, so nach 2 Monaten hat sich jetzt noch nicht groß was verändert an meinem Körper. Und anstrengend ist es und mit der Zeit könnte man so viel anderes machen, was auch sehr interessant ist. Ja, und dann gibt man irgendwann die guten Vorsätze auf. Ja, und es ist eben, man geht den Weg des geringsten Widerstandes. Und der Weg des geringsten Widerstandes ist es, vom Sofa zu bleiben. Ne? Und das ist ja nicht nur beim Fitnessstudio so, gegen den Strom zu schwimmen ist eigentlich eine anstrengende Sache. Es ist nicht so leicht, eine Diät zu halten, wenn das Essen so lecker ist. Es ist nicht so leicht, bei manchen Dingen nicht mitzumachen, wenn alles machen. Wenn jeder das genauso macht und sich dagegen zu stemmen, das ist nicht immer so leicht. Ein Beispiel ist, was ich mal in Brasilien erlebt habe. In Brasilien war es damals, heute ist es ein bisschen besser, aber damals war es extrem. Ich fange anders an. Wir waren mal mit dem Auto unterwegs. Meine Frau war, glaube ich, dabei. Und wir sind mit dem Auto auf der Autobahn gefahren und ich wurde geblitzt. Man durfte nur 100 fahren und ich bin 104 km/h gefahren. Und ich wurde geblitzt und gleich rausgewunken. Und der Polizist hat mir erklärt, was ich für ein Vergehen gemacht hatte. Und in Brasilien ist es so, es gibt keine Verwarnungsgelder, sondern man kriegt bei jedem Vergehen sofort Punkte und Bußgeld. Und der Beamte hat mir dann freundlich erklärt, dass ich 7 Punkte bekommen würde. Das System ist ähnlich wie hier. Wenn man 20 Punkte hat, verliert man den Führerschein. Also in Brasilien ist das so. Und 250 Reais, das waren damals etwas über 100 Euro, als Bußgeld. Und musste ich gleich bezahlen. Dann hat er mich gebeten, auszusteigen und zum Auto zu kommen, zum Polizeiauto, um meine Personalien aufzunehmen. Und als wir dann auf dem Weg zum Polizeiauto waren, hat er mir erzählt, dass gleich Mittag ist und er so einen großen Hunger hat. Und in der Nähe gäbe es so ein tolles Restaurant, aber er hat auch kein Geld dabei. Und er hat mir so leid getan. Und mir ist dann zufällig eingefallen, dass ich 50 Reais im Geldbeutel hatte. Und das sind so 20 Euro. Und der hat mir so leid getan. Und dann habe ich ihm das gegeben und habe gesagt, dann geh halt was essen und nimmst deinen Kollegen mit. Der war dann so glücklich. Das hätte er sehen müssen. Der war so glücklich, hat sich von mir verabschiedet, mir den Strafzettel zu geben. Also das war ein interessantes Ereignis. Jemandem was Gutes zu tun, ne? Ja, eine andere Sache, die ich in Brasilien erlebt habe, das ist noch nicht so lange her, vor ein paar Jahren, als ich mit meinem Sohn in Brasilien war, sind wir an den Straßen entlang gelaufen und ihm ist was aufgefallen, nämlich es liegen hier so viel Papierschnipsel auf dem Boden. Bei uns in Deutschland ist es viel weniger. Und er hat mich gefragt, warum liegen die Sachen da? Warum werfen die Leute den Müll nicht in Mülleimer? Das heißt ja nicht, dass alle das so machen, aber es ist auf jeden Fall verschmutzter als hier. Ja, und ich habe mir überlegt, was antworte ich ihm jetzt? Und leider ist mir dann eben eingefallen, dass ich als ich Teenager war, leider auch beigetragen habe. In Brasilien bin ich aufgewachsen zu dieser Verschmutzung. Und ich habe als Teenager grundsätzlich jedes Bonbonpapier oder alles, was ich hatte, einfach geschmissen. Und wenn dann doch jemand kam und gesagt hat, warum machst du das? Das ist doch Umweltverschmutzung, war meine Standardantwort, ich schaffe Jobs. Wenn ich keinen Müll auf die Straße werfe, dann hat der Straßenkehrer keine Arbeit. Also muss ich das machen. Das habe ich so frech beantwortet immer. Ich bin jetzt nicht stolz auf mein Verhalten in diesen beiden Fällen. Warum erzähle ich das aber? Damals in dieser Zeit habe ich das gemacht, was die anderen auch gemacht haben. Ich bin den Weg des geringsten Widerstands gegangen. Ich habe das gemacht, was alle anderen auch gemacht haben, und habe mir keine großen Gedanken gemacht und bin nicht gegen den Strom geschwommen. Darauf bin ich heute nicht stolz, es war nicht richtig. Und garantiert, ich gebe den Polizisten, wenn sie mich hier anhalten, auch kein Geld, dass sie was essen können. Aber damals habe ich das gemacht und habe nicht groß nachgedacht darüber. Habe es einfach gemacht, weil es einfacher war so. Ich möchte heute, und es ist schon zu sehen an der Leinwand, ein bisschen über Daniel sprechen. Und Daniel ist so eine Person aus der Bibel, der tatsächlich nicht den Weg des geringsten Widerstandes gegangen ist, sondern er ist gegen den Strom geschwommen. Er hat den schwersten Weg auf sich genommen, um treu zu bleiben, um Gott treu zu bleiben. Und es war nicht immer leicht. Er hätte es sich viel leichter machen können, hat es aber nicht getan. Und das hat mich sehr beeindruckt und das möchte ich mit euch teilen. Ein paar Gedanken, die da stehen, einfach zum Buch Daniel, das mache ich jetzt nur ganz schnell. Das Buch Daniel an sich finde ich sehr interessant. Es besteht aus drei Heften sozusagen oder drei Abschnitten. Kapitel 1 und Kapitel 8 bis 12 sind auf Hebräisch geschrieben und die Kapitel 2 bis 7 sind auf Aramäisch. Übrigens, Aramäisch war die Sprache, die Jesus gesprochen hat. Weiß jemand auch warum? Warum er nicht Hebräisch? Hebräisch hat er natürlich auch gesprochen, aber warum die Leute damals Aramäisch gesprochen haben? Aramäisch ist die Sprache aus dem Volk Aram oder die Babylonier und wurden dann irgendwann mal verschleppt. Und das ist das Ereignis von Daniel. Die Juden wurden von den Babyloniern nach Babylon verschleppt und haben dann dort deren Sprache gelernt, Aramäisch. Und als die dann wieder zurückgekommen sind, haben sie halt diese Sprache weitergesprochen. Und deswegen ist das Aramäisch dann in der Gegend von Juda und Israel so verbreitet gewesen. Ja, dann gibt es noch die Geschichte, das Buch Daniel wird noch aufgeteilt auf ein paar Bereiche. Es gibt Geschichten, die wir kennen, wahrscheinlich Geschichte von Daniel in der Löwengrube ist die bekannteste, aber es gibt noch ein paar andere Geschichten. Dann gibt es ein paar Träume, einige Könige haben Träume, die Daniel dann deutet. Und ein großer Teil am Ende, das sind Träume und Visionen von Daniel selber, die mit der Zukunft was zu tun haben. Ja, aber ich möchte eigentlich mich konzentrieren auf die erste Geschichte im Buch Daniel, die ich sehr interessant finde. Kann man mal eins weiterschalten. Die Geschichte von Daniel, ich lese einfach vor, wie es anfängt. Nee, das, ja, genau. Daniel 1, Vers 1. Im dritten Regierungsjahr von Nebukadnezar mit seinen Heer nach Jerusalem und belagerte die Stadt. Und der Herr ließ Jerusalem Jerusalem einnehmen und die heiligen Tempelgeräte in dessen Gewalt fallen. Nebukadnezar nahm alles mit nach Babel in den Tempel seines Gottes. Also die Geschichte von Daniel, die fängt eigentlich traurig an. Ein fremder König, der fällt in Juda ein und besiegt Jerusalem. Er schändet den Tempel, nimmt alles mit, was da drin ist. Das ganze Land ist niedergeschlagen und traurig. Und es ist ja nicht einmal so, dass niemand die Juden gewarnt hätte. Es gab immer wieder Propheten, die von Gott geschickt wurden und den Leuten gesagt haben, Mensch, passt halt auf, wie ihr euch verhaltet, irgendwann kommt die Strafe. Aber sie haben dem nicht geglaubt und mussten jetzt mit dieser verheerenden Situation leben. Im Oktober hatte ich das Privileg, bei einer Taufe von einem Flüchtling beteiligt zu sein. In der landeskirchlichen Gemeinschaft in Kornbeug, wo ich momentan Prediger bin, wurden inzwischen 2 Flüchtlinge getauft und er hat seine Geschichte erzählt, wie er seine Familie verloren hat im Iran, wie er zu Fuß bis in die Türkei gelaufen ist, wie er mit dem Schlauchboot von der Türkei nach Griechenland gefahren ist. Was der alles erlebt hat in dem Wissen, zu Hause geht alles drunter und drüber, alles ist kaputt, alles ist zerstört und die Angst, verfolgt zu werden. Und das, natürlich haben wir das alle schon in den Nachrichten gesehen, aber als ich das so live gehört habe von jemandem, der da dabei war, das hat mich sehr beeindruckt. Und ich glaube, wir können gar nicht nachvollziehen, wie es dem Volk damals ging, den Juden. Alles zerstört. Ja, keiner hat mir das sagen. Oder vielleicht können einige das tatsächlich noch nachvollziehen, die sich an die Nachkriegszeit hier in Deutschland erinnern können. Da hat man auch nicht mehr das Sagen gehabt. Man war besiegt, viel war zerstört, es gab nichts mehr. Und so lebten diese Juden damals und war eine verzweifelte Situation. Warum hat Gott sie verlassen? Ich lese weiter. Danach befahl der König seinem höchsten Hofbeamten, er solle von den Israeliten junge Männer auswählen, die aus den Königsgeschlechtern oder aus vornehmen Familien des Landes stammten, und sie an den Hof bringen. Er sagte, such nur Männer aus, an denen man keine körperlichen Fehler finden kann. Außerdem müssen sie gut aussehen, eine umfangreiche Bildung vorweisen und von schneller Auffassungsgabe sein. Nur die jungen Männer, die dies alles erfüllen, sind geeignet für den Dienst am Palast des Königs. Dann unterrichtete er sie in der Sprache und der Schrift der Babylonier. Und der König legte auch fest, wie viel sie täglich von den königlichen Tafeln essen sollten und aus dem königlichen Weinkeller zu trinken bekommen sollten. Nach 3-jähriger Ausbildung wollte er einige von ihnen zu Ratgebern machen. Unter den ausgewählten jungen Männern befanden sich auch Daniel, Hanania, Michael und Asaja. Der oberste Hofbeamte gab ihnen neue babylonische Namen. Daniel wurde Belshazzar genannt, Hanania bekam den Namen Schadrach, Michael hieß nun Meschach und Asaja Abednego. Erst ist das Land besiegt und unterdrückt und jetzt werden auch noch die vielversprechendsten jungen Männer in ein fremdes Land. Und auch diesen Gedanken, den finde ich ein bisschen wieder in der heutigen Zeit, besonders wenn wir Flüchtlinge und Geschichten von denen hören. Diese Flüchtlinge, die werden zwar nicht verschleppt, aber die lassen auch alles zurück. Der Askar, der im Oktober getauft wurde, der hat seine Tochter zurückgelassen. Die ist 12 Jahre alt. Und seit Jahren hat er nicht mit ihr gesprochen. Er weiß nicht, wie es ihr geht. Ich habe selber eine Tochter und ich kann es kaum nachvollziehen, wie das ist, wenn man fliehen muss und jemanden, den man so lieb hat, zurücklassen muss und nichts mehr davon denen hört. Und ich vermute mal, dass das in der damaligen Zeit auch gar nicht so leicht war, als diese jungen Männer verschleppt wurden in ein fremdes Land, wo sie die Sprache nicht kennen, wo sie niemanden kennt, wo sie vielleicht auch nicht einmal gern gesehen sind. Wo die Leute sagen, ja, ihr seid eh Ausländer, ihr habt hier nichts zu suchen. Wo man Außenseiter und Fremder ist. Und so ging es eben dem Daniel und seinen Freunden. Von den Familien weggerissen und in ein fremdes Land gebracht. Ganz schlimm wurden sie allerdings nicht behandelt und das gibt diesen jungen Männern eine Möglichkeit. Einige von ihnen dürfen Berater werden, wenn sie sich anstrengen. Es gibt einen Lichtblick, ein Ziel, ein Licht am Ende des Tunnels. Und das schauen wir uns mal genauer an. Das erste ist, die jungen Männer, die bekommen neue Namen. Daniel, Hanania, Michael, Asaja, das kann man einfach nicht aussprechen. Das sind einfach Namen, die mit denen konnten die Babylonier damals überhaupt nichts anfangen. Also der König hieß schon Nebukadnezar. Also die waren es gewohnt, dass man andere Namen hat. Und das können wir vielleicht auch nachvollziehen. Das kennt ihr bestimmt auch in unserer Multikulti-Gesellschaft. Da tauchen auch immer wieder ausländische Namen auf, die nicht immer leicht zu merken sind. Vielleicht kennt ihr das. Das Gegenteil ist übrigens, nee, noch nicht. Gegenteil ist übrigens auch der Fall. Ich kann mich erinnern in Brasilien, wie oft ich den Leuten meinen Namen erklären musste. Beziehungsweise wie man ihn buchstabiert. Matthias mit 2 T und H. Überhaupt für einen Brasilianer. und aussprechen konnten sie es nie, so wie ich es gewohnt war von zu Hause. Mein Bruder hat es noch schwerer, der heißt Frieder. Und das ist für die Brasilianer überhaupt nicht auszusprechen. Also, und wenn sie es nur lesen mit IE, dass IE eine Verlängerung von einem I sein soll, das ist überhaupt nicht logisch. Und für einen Brasilianer, die haben es einfach anders ausgesprochen. Mein Vater hat es noch schlimmer, er heißt Hartmut. Der hat sich oft als in Brasilien einfach als Carlos vorgestellt, hat mit seinem Namen nichts zu tun. Einfach um die ganze Erklärerei zu übergehen. Also ein Namen, um sich zu integrieren, das ist auch ganz wichtig. Wir haben, als unsere Kinder geboren sind, war das ein Kriterium. Wir wollten unseren Kindern Namen geben, die sowohl in Deutschland als auch in Brasilien gut aussprechbar sind und wo wir nicht immer ewig erklären müssen, wie das Kind heißt. Und mit Daniel und Anna haben wir das einigermaßen hingekriegt. Und jedenfalls diese vier jungen Männer, die hatten unaussprechliche Namen für die Babylonier, also bekommen sie neue, um sich zu integrieren. Das ist eigentlich gut. Man möchte, dass sie dazugehören. Das Zweite ist, sie lernen die Sprache und Schrift der Babylonier, das Aramäisch. Sie sollen integriert sein, sich kommunizieren können. Und durch die Sprache geht es am einfachsten. Wir sagen das auch immer, wir freuen uns, wenn Leute nach Deutschland kommen, wenn zum Beispiel dieser Flüchtling nach Deutschland kommt und sich Mühe gibt, dass er in einem halben Jahr relativ gut Deutsch sprechen kann. Wir kennen es auch anders, Leute, die lange hier leben und die Sprache nicht kennen. Auch da gibt es das Gegenteil. Ich habe ein Erlebnis gehabt in Brasilien, da im Süden von Brasilien, ist besonders nach dem Ersten Weltkrieg, oder kurz vor dem Ersten Weltkrieg sind mehrere deutsche Familien ausgewandert, meist aus Schwaben, und sind dann dort in Brasilien, haben sich dort niedergelassen, haben so ein Dorf gegründet. Und wenn man sich diese Dörfer besucht, das sieht aus wie Deutschland. Fachwerkhäuser, die haben ihr Oktoberfest, die haben ihr selbstgebrautes Bier und die sprechen Schwäbisch wie vor 100 Jahren und kaum ein Wort Portugiesisch. Und da ist auch immer die Frage, warum haben die sich nicht integriert? Warum haben die in ihrem Ghetto da gelebt, diese Deutschen, diese Ausländer, die sich nicht integrieren wollen in Brasilien? Sprache ist ein ganz wichtiger Punkt. Man muss sich kommunizieren können. Und das ist eben ein Punkt bei diesen vier Freunden, die lernen diese neue Sprache. Letztendlich sollen die Freunde auch sogar das Essen von der Tafel des Königs bekommen. Das Beste vom Besten, Schweinehaxen, Hühnerpastete, Hackauflauf, Zicklein in Milch gekocht, wie auch immer. Sie sollten stark und gesund werden. Das Beste essen und dann auch noch einen leckeren Wein. Eine große Ehre. Das Essen vom König. Vor ein paar Jahren wurde meine Frau eingeladen zu einem Neubürgerempfang in Nürnberg am Innenministerium. Innenministerium. Ja, jedenfalls war der Söder dort. Und alle Ausländer, die in den letzten Jahren die deutsche Staatsbürgerschaft bekommen haben, die waren eingeladen und die Partner durften mit. Und da gab es eben dann so einen kleinen Stehtischen und die haben ihre Reden gehalten. Der wollte damals Ministerpräsident werden, hat er irgendwie auch geschafft. Und dann gab es auch was zu essen. Und das fand ich interessant. Daniel und seine Freunde, als die in das neue Land gekommen sind, haben das Beste vom König, das Essen auch von der Tafel vom König angeboten bekommen. Die Neubürger in Deutschland, die haben Brotschnitte mit Obatz da bekommen. War auch eine interessante Sache. War allerdings sehr lecker. Und Brotschnitte mit gab es auch. Jedenfalls war das für die Freunde eine komplizierte Situation. Einerseits waren sie Gefangene und Fremde, andererseits wurden sie auch willkommen geheißen und gut behandelt. Und wenn wir dieses Ereignis auf uns Christen irgendwie ein bisschen umdenken, kommen wir auch auf interessante Erkenntnisse. Letztendlich sind wir als Christen auch so eine Art Ausländer. Sind auch so eine Art Ausländer in der Welt, in der wir leben. Wir sind ein bisschen anders. Wir denken ein bisschen anders. Wir orientieren uns an Jesus und nicht an manchen Maßstäben, die so üblich sind. Und Jesus hat uns auch einen Auftrag gegeben, Markus 16, Vers 15, geht hin in die ganze Welt und verkündigt die gute Nachricht allen Menschen. Wir haben einen Auftrag, in die Welt zu gehen. Wir haben einen Auftrag, in unser Umfeld zu gehen. Wir sollen uns integrieren, wir sollen uns anpassen, wir sollen die Sprache von den Menschen lernen, wir sollen die Themen kennen, die die Menschen beschäftigen. Wir dürfen und sollen dazugehören. Nur so können wir auch Menschen erreichen. Und wenn wir uns nur in unserem Christenghetto irgendwie zurückziehen und nur unsere eigene Gemeinschaft pflegen und Zeit miteinander nur verbringen und dann nur die fromme Musik hören und auch nur unsere eigene Sprache sprechen, dann haben wir uns auch nicht integriert. Dann sind wir auch nicht besser als die Ausländer, die sich nicht integrieren wollen. Selbst unsere Sprache ist ja anders. Wenn wir von Dingen sprechen wie Gnade oder Gerechtigkeit oder Rechtfertigung oder Verheißung, das sind Begriffe, mit denen wir vielleicht was anfangen können, aber für die meisten Menschen sind diese Begriffe, die verstehen nur Bahnhof. Wir sollen in diesem neuen Land, in dem wir uns befinden, ankommen und uns integrieren. Die Geschichte von Daniel geht weiter, jetzt kann man eins weiterschalten. Daniel beschloss in seinem Herzen, keine Speise und keinen Wein vom Tisch des Königs anzurühren. Er wollte sich an die Speisegesetze seines Gottes halten. Er bat Aschpenas, den Vorsitzenden, um die Erlaubnis, die kultisch unreinen Speisen nicht essen zu müssen. Ernähre uns mit Gemüse und Wasser. Daraufhin ließ der Aufseher die Speisen der königlichen Tafel wegtragen und gab ihnen nur noch Gemüse zu essen. Und Gott schenkte diesen vier Männern Einsicht und Verständnis für die Wissenschaft und alle Schriften ihrer Zeit. Daniel besaß außerdem die besondere Gabe, Visionen und Träume zu deuten. Hier hat die Geschichte eine interessante Wendung. Ist übrigens ein guter Text, den man seinen Kindern, wenn die kein Gemüse essen wollen, vorlesen kann. Aber ich finde, auf jeden Fall ist hier eine Wendung. Bis hierher sieht es so aus, als ob diese jungen Männer gut integriert werden in diese neue Welt. Sie bekommen neue Namen, sie lernen die Sprache, sie bekommen das beste Essen. Aber plötzlich sagt Daniel, stopp, hier ist eine Grenze erreicht, die ich nicht überschreiten möchte. Bis zu diesem Punkt, aber nicht weiter. Und das finde ich sehr interessant und deswegen möchte ich die Punkte, die ich gerade ein bisschen als positiv beschrieben habe, nochmal genauer anschauen. Das Erste, was die jungen Männer bekommen haben, sie haben neue Namen bekommen. Und das finde ich sehr interessant, die neuen Namen. Gut, es ist gut, wenn man einen Namen hat, den jeder verstehen kann, aber hinter diesen Namen ist auch ein bisschen Bedeutung. Daniel, der Name Daniel bedeutet, Gott ist gerecht. Daniel bekommt den neuen Namen Belshazzar und aus Gott ist gerecht wird, schütze das Leben des Königs. Kann man sagen, okay, hat er Gott halt aus dem Namen rausgenommen und irgendwas anders eingefügt. Hanania bedeutet, Jahwe ist gnädig, Gott ist gnädig. Und Hanania bekommt den Namen Sadrach. Und das bedeutet, ich fürchte Akku. Akku war der Mondgott der Babylonier. Hier wurde auch Gott aus den Namen entfernt und dafür noch ein anderer Gott hineingefügt. Michael hat den Namen, bedeutet, wer ist wie Gott? Und er bekommt den Namen Mesach, was bedeutet, wer ist wie Akku? Und Asaja hat bedeutet, Gott hilft oder Jahwe ist ein Helfer. Und er bekommt den Namen Abednego, was so viel bedeutet wie Diener des Nego, Nebo, auch eine Gottheit der Babylonier. Und das finde ich sehr interessant. Es sind nur Namen, aber in den Namen von diesen vier Leuten war ihre Identität. Und in ihren Namen war auch Gott mit drin. Ich weiß nicht, ob die das im Alltag, ob das denen bewusst war. Und sie jeden Tag dran gedacht haben, oh, mein Name bedeutet, Gott ist gerecht, wahrscheinlich nicht. Aber es hat zu ihrer Identität gehört, es hat zu ihrer Kultur gehört. Und die neuen Namen haben Gott komplett aus ihren Namen ausgelöscht. Sie haben ihn ein bisschen von der Identität abgenommen. Und so ist es so, dass Daniel zwar den Namen Belshazzar bekommt, aber im ganzen Danielbuch wird er meistens trotzdem noch Daniel genannt. Er sagt, ja, neuer Name, okay, aber ich hänge an meinem Gott. Und mein Name hat ein bisschen Identität. Und da gehöre ich, das gehört zu meinem Charakter und zu meinem Leben. Auch die Sache mit der Sprache, so kann man zweifach sehen. Integration ist wichtig, gleichzeitig isoliert die neue Sprache aber auch die Freunde von ihrem eigenen Volk. Die Juden, die waren verschleppt und diese jungen Männer, die haben natürlich, die waren intelligent, die haben ganz schnell die neue Sprache gelernt, aber sie hat auch ein bisschen abgegrenzt vor den eigenen Leuten, vor der eigenen Kultur, vor den eigenen Priestern und Rabbinern, die ihnen was erzählt haben von Gott. Und das größte Problem ist aber die Sache mit dem Essen. Ich denke, Daniel weiß es ganz sicher zu schätzen, dass der König ihnen gute Mahlzeiten anbietet. Aber die meisten Sachen, die der König da angeboten hat an seinem Tisch, die waren einfach für die Juden unrein. Über die genauen Gesetze von koscherem Essen, da kann man sich auch ganz groß unterhalten. Es gibt im Alten Testament eine Menge Gesetze, was die Juden essen dürfen und was nicht. Darauf möchte ich gar nicht eingehen alles. Aber eins ist, das wissen wir wahrscheinlich alle, Juden dürfen kein Schweinefleisch essen. Und Schweinefleisch war in der damaligen Zeit das Fleisch, was am meisten zu haben war. Und wenn man es gut bereitet, schmeckt es auch gut, das wissen wir. Und das wollten die einfach nicht essen. Und Fleisch, das fremden Göttern geopfert wurden. Das war auch für die Juden damals ein Problem. Und hier sagt Daniel, Mensch, ich glaube nicht, dass Daniel was gegen Fleisch hatte und unbedingt Vegetarier werden wollte und deswegen nach Gemüse gefragt hat, sondern es geht ihm darum, Daniel macht hier nicht mit. Bis zu einem bestimmten Punkt macht er diese Integration mit. Er lernt die Sprache, er akzeptiert sogar seinen neuen Namen. Aber beim Essen ist irgendwie eine Grenze erreicht. Und da zieht er die Notbremse und sagt, da mache ich nicht mehr mit. Bis zu einem Punkt, gerne. Aber manchmal, da ist eine Grenze überschritten und da mache ich nicht mehr mit. Das ist zu viel. Diese Gehirnwäsche, die möchte ich nicht machen. Und es ist eine Gehirnwäsche. Die Leute, die jungen Männer, sollten angepasst werden an diese neue Kultur. Sollten so wenig wie möglich von ihrem eigenen Glauben und von ihrer eigenen Kultur noch weiter leben, um in dieser neuen Gesellschaft aufzugehen, um gute Berater zu werden. Ich habe vorhin von dem Missionsbefehl von Jesus gesprochen. Wir sollen in die Welt gehen und in der Welt auch wirken, und das stimmt auch, aber auch da gibt es eine Grenze. Wir sollen mit den Menschen um uns her leben, wir sollen uns integrieren, wir sollen ihre Sprache und ihre Themen lernen, aber es gibt eine Grenze, die wir nicht überschreiten dürfen. Im 1. Korintherbrief 7, 31 sagt Paulus, wer häufig mit den Angelegenheiten dieser Welt in Berührung kommt, sollte sie nutzen, aber ohne sich an sie zu binden. Denn die Welt und alles, was zu ihr gehört, wird vergehen. Wir sollen uns integrieren. Wir sollen aus unserem christlichen Ghetto rauskommen. Wir sollen Freunde haben außerhalb von der Gemeinde. Gute Freunde. Und uns mit denen auch über normale Themen sprechen, unterhalten können. Aber wir sollen auch nicht komplett in dieser neuen Welt aufgehen. Es gibt Dinge, die macht man einfach nicht mit. Die gehen dann gegen unsere Prinzipien. Und das ist natürlich kein leichter Spagat. Aber das ist unsere Aufgabe als Christen, in diese Welt zu gehen und doch nicht von dieser Welt zu sein. Gegen den Strom zu schwimmen, da wo es notwendig ist. Den Polizisten kein Geld zu geben, privat einfach um den Bußgeldbescheid zu entgehen. Das sollten wir als Christen anders machen. Der Abschluss von dieser Geschichte ist schön. Als die Zeit der dreijährigen Ausbildung beendet war, kann man weiterschalten, führte der oberste Palastbeamte die jungen Männer vor den König. Der König unterhielt sich mit allen jungen Männern, aber keiner jedoch konnte an Daniel, Hanania, Michael und Asaja heranreichen. So wurden sie in den Dienst des Königs gestellt. Und immer wenn eine schwierige Frage zu beraten war, die Verstand und Einsicht erforderte, wandte sich der König an diese Männer. Dabei fiel ihm auf, dass sie allen Gelehrten und Zeichendeutern seines Reiches 10-mal überlegen waren. Die Geschichte von Daniel, die endet hier besonders gut. Gott belohnt diese Treue. Er schenkt ihm und seinen Freunden gut Gaben, Fähigkeiten, die ihnen helfen. Die Geschichte hat hier ein gutes Ende, obwohl sie 3 Jahre lang Gemüse gegessen haben. Das geht. Und man kann gesund sein. Und man kann besonders schlau werden. Also irgendwas ist bestimmt schon da dran an dem Gemüse. Aber diese Freude, die, Freunde, und das finde ich das Wichtige und das, was wir festhalten sollten, diese Freunde, die haben diesen Spagat ausgehalten. Sie sind in diesen neuen Kultur, in der sie hineingezerrt wurden, da sind sie aufgegangen, haben sich integriert, haben vieles mitgemacht, vieles akzeptiert, die Sprache gelernt, haben neue Namen bekommen. Aber sie haben nicht alles mitgemacht. Sie haben genau geprüft, wie weit kann ich mit meinem Glauben gehen? Was kann ich mitmachen und was eben nicht? Und diese Grenze, die haben sie gezogen. Und das finde ich das Besondere und das Erstaunliche an dieser Geschichte. Und Gott war treu und hat. Und ich denke, wenn wir diesen Welt gehen und doch nicht von dieser Welt sein, manchmal gegen den Strom zu schwimmen, auch wenn es schwer ist, dann haben wir einiges gelernt aus dieser Geschichte. Jesus Christus, ich möchte dir danken, dass du ein liebevoller Vater bist, dass du uns lieb hast, dass du so viel auf dich genommen hast, um uns zu retten. Und du hast uns den Auftrag gegeben, in diese Welt hineinzugehen und allen Menschen von deiner guten Nachricht zu erzählen. Das ist unsere Aufgabe. Und diese wollen wir auch erfüllen. Und so schenk uns den Mut und die Kraft, die Sprache der Menschen um uns herum zu lernen. Die Themen, die sie beschäftigen. Nicht in unserem eigenen Ghetto zu versinken, sondern auch Freundschaften zu pflegen außerhalb von unserem Kreis. Und ich möchte dich bitten, schenk uns aber noch viel mehr das Verständnis und die Weisheit zu erkennen, bis zu welchem Punkt wir gehen können, wo die Grenze ist, die wir nicht überschreiten dürfen, wo wir an unserem Glauben festhalten müssen und gegen den Strom schwimmen sollen, auch wenn es nicht leicht ist. Schenk uns da den Mut und die Weisheit und die Erkenntnis. Amen.